So, auch von mir herzlich willkommen. Es ist Ostern, Jesus ist auferstanden. Heute begrüßen Leute mit verschiedenen Sätzen. Die einen sagen, Jesus ist auferstanden. Die nächsten sagen, hurra, die Sonne scheint. Und die dritten natürlich, Hertha hat gewonnen, 1-0. So unterscheiden sich die Perspektiven. Ich habe eine kurze Ankündigung, nämlich unser Workshop Überwältigen, Überwinden ist nicht wie ursprünglich mal geplant am 19. übermorgen wegen der Osterferien, sondern am 26. Also steht, glaube ich, auch richtig im Mitteilungsblatt, also nicht 19., sonst seid ihr allein in Connections, aber dann könnt ihr vielleicht beten gehen, ist auch was Gutes. Sondern am 26. heute in 9 Tagen. Überlappt sich also diesmal nicht mit der SAM-Gruppe. Ich hatte ja zu Weihnachten schon die Ehre zu predigen und da habe ich dann viele lustige Weihnachtsmythen und Geschichtchen irgendwie referiert und mich leicht darüber amüsiert. Zu Ostern gibt es lange nicht so viele, so ein paar Traditionen habe ich auch mitgebracht, ganz wie Mattes. Die eine ist natürlich schöne Ostersträuße, Fositien und ähnliches, was klar ist, ist Frühling, das ist toll. Es gibt die Osterhasen, darüber finden sich noch mehr lustige Geschichten, wo die denn so herkommen. Das Bürgertum hat sie sich ausgedacht, weil im Frühling die Hasen auf Futtersuche schon ganz nah an Dörfer und Städte herankommen, was die sonst nicht tun. Also im Frühling sieht man die und wenn so ein Hase in der Wiese sitzt und man geht auf den Hasen zu, rennt der nicht sofort weg, sondern stellt die Ohren auf, bleibt eine Zeit lang sitzen und dann rennt er weg. Dann hört sich sofort die Story an die lieben Kinderleins, ja, der sitzt da, weil er noch Eier legen muss. Schon hatte man 2 lustige Effekte auf einmal erklärt. Erstens, warum kommen die nur im Frühling? Zweitens, warum hocken die da so lang? Daher die Eier, später natürlich auch als Ostereier. Die Geschichte mit der Dissertation habe ich auch gelesen. Ich gebe noch eine zweite Version, die finde ich noch viel lustiger, nämlich es gibt das Osterlamm, das ist was Biblisches. Und es gibt dann die Geschichte, ja, und es soll mal ein Bäckerlehrling bei dem Versuch, ein Osterlamm zu backen, das Ganze so ungeschickt angestellt haben, dass es wie ein Hase aussieht. Dass das mal passiert ist, bin ich sicher. Lustig an der Story finde ich dann, warum haben Tausende und Abertausende über ganze Länder hinweg das nachgemacht? Darauf habe ich jetzt keine Antwort gefunden, deshalb finde ich die Tradition sehr lustig. Es gibt aber auch tatsächlich, und hiermit endet auch schon die Liste lustiger Mythen und Geschichtchen zu Ostern, die mir geläufig ist. Es gibt natürlich auch die wahren Teile, Jesus als Gotteslamm, und darüber werden wir nachher eine ganze Menge hören. Es geht heute um die wahre Ostergeschichte. Titel meiner Predigt ist voll kreativ, Ostern. Zweitüberschrift oder Hashtag oder sowas, Tod und Auferstehung. Und weil ich über Tod, Karfreitag hatten wir keinen Gottesdienst, weil ich über Tod und Auferstehung rede, ist das Abendmahl dieses Mal in der Mitte. Also, raus aus der Konvention, Abendmahl ist in der Mitte, also bitte nicht wundern, wenn ich nach dem Abendmahl wieder hierher komme, bevor die Sänger wieder da sind. Zum Hintergrund. Also ich weiß, zu Ostern kommen ja viele Leute mal in die Kirche, die sonst nicht in die Kirche kommen und zumindest per YouTube vielleicht. Deshalb ein bisschen Hintergrund, was feiern wir eigentlich zu Ostern? Einige meinen, Weihnachten ist ja die Geburt Jesu, Ostern ist dann die Geburt des Osterhasen. Ist nicht so, sondern wir feiern Tod und Auferstehung von Jesus. Hintergrund, wer war Jesus? Jesus war ein Rabbi, der halt in Palästina ungefähr 30 nach Christus für 3 Jahre umhergezogen ist als Wanderprediger und dem Volk dort erklärt hat, eure Religion, die auf dem Alten Testament, wie wir es nennen, basiert. Die ist im Alten Testament etwas anders, als eure religiöse Elite euch das im Moment erzählt. Es geht bei dieser Religion nicht um Druck, um Stress, um sich selbst so zu plagen, dass man keine Freude mehr dran hat. Es geht eigentlich tatsächlich um Freude. Es geht darum, sich geehrt zu fühlen als Volk Gottes. Jesus hat damit natürlich ziemlich gegen die Machtelite, die religiöse Machtelite seiner Zeit gewettert, die fanden das nicht lustig, haben mehrfach probiert, erst Jesus aufs Glatteis zu führen, ihnen in irgendwelche Widersprüche zu verwickeln, zu sagen, hey, du heilst Leute am Sabbat, das ist verboten. All diese Diskussionen endeten immer in theologischen Niederlagen der religiösen Elite von Pharisäern und Sadduzäern, da waren sie noch erboster. Das Volk fand das klasse. Die haben halt gelernt, wow, hier ist mal ein Rabbi, Der erzählt uns das, was wir immer mal gehört haben und nie ganz einordnen konnten im Christentum, damals im Judentum, geht es stark um Freude. Wir haben Grund, uns zu freuen als Volk Gottes. Jesus war damit beim Volk beliebt, bei der religiösen Elite verhasst. Die haben halt lange Zeit nach Möglichkeiten gesucht, ihn umzubringen. Blöd war halt, dass wenn Jesus in einer großen Menschenmenge war, halt das Volk jetzt nicht gerade begeistert gewesen wäre, hätte man ihn dort verhaftet und umgebracht. Also kam es irgendwann dazu, dass halt, es war Passa, es gibt drei große Feste im Judentum, wo halt viele Juden nach Jerusalem kommen. Auch Jesus kam natürlich nach Jerusalem, predigte da, wurde am Gründonnerstag euphorisch gefeiert. Die Leute legten Palmzweige auf die Straße und jubelten ihm zu. Das macht es noch bedrohlicher für die religiöse Elite. Und sie beschlossen dann, okay, wir bestechen einen seiner Anhänger, damit er uns bei Nacht und Nebel mal verrät, wo sich der Mann gerade wieder aufhält. Dann kommen wir ihn verhaften. Und gekommen sind nicht nur etwa irgendwelche Wachen, nein, es kamen auch noch die hohen Priester mit dazu, die Ältesten, das heißt die gesamte Führungselite tauchte damit auf. Um dann Jesus anschließend einen Scheinprozess zu machen mit den absurdesten Anschuldigungen und schließlich hatte man, was man wollte, hat gesagt, so, der Mann muss jetzt sterben. Nun war halt Palästina damals römische Provinz und die Römer hatten gesagt, pass mal auf, also ihr hier, geistliche Gewalt interessiert uns nicht, ihr mit eurer Religion macht, was ihr wollt. Alle weltliche Gewalt, auch Todesurteile, ist halt Hoheitsgebiet des Römischen Reiches. Also sprich, wenn ihr jemanden umbringen wollt, muss das ein römischer offizieller Beamter oder Statthalter oder so jemand beschließen. Man ging also zu dem zuständigen Pontius Pilatus und beklagte dann halt hier, Jesus hätte ganz viele schreckliche Dinge getan gegen das Römische Reich. Pontius Pilatus, und das lässt sich schön nachlesen, in jedem einzelnen Evangelium ist die Ostergeschichte sehr ausführlich dargestellt. Anders als Weihnachten kommen nur zwei Evangelien vor. Die Ostergeschichte ist so zentral, die kommt in allen vier Evangelien sehr ausführlich vor. Nun, Pontius Pilatus kriegt natürlich innerhalb weniger Minuten mit, was hier gespielt wird und sagt so, der Mann hat nichts Unrechtes getan, ihr habt ein Problem mit dem. Versucht sich rauszuwinden, als er feststellt, oh, das gibt ja so viel Widerstand, das war es ihm dann nicht wert. Wie viele andere Leute wurde an Jesus hingerichtet? Auf eine ziemlich schmerzhafte und üble Art. Er wurde beerdigt und nach 3 Tagen erstand er wieder auf. Das war dann doch für alle sehr ungewöhnlich. Also für uns wirkt das heute etwas merkwürdig, für die damals war es ebenso ungewöhnlich und schockierend. Das mal die weltlich sichtbare Ebene von dem, was da passiert ist. Was auf geistlicher Ebene passierte, weil Jesus war gekommen aus dem Himmel, um für uns da zu sein, um uns zu zeigen, wie wir leben können, wie man das umsetzen kann, was Gott uns vorgegeben hat und danach, um für uns zu sterben, für unsere Sünden. Es gibt etwas, was uns von Gott teilt, im Deutschen Sünde genannt. Das sind die Dinge, die wir machen, von denen wir eigentlich auch wissen, dass sie falsch sind. Dinge wie Arroganz, Lieblosigkeit, Egoismus, Materialismus, vielleicht die Hartherzigkeit, mit der im Moment politische Diskussionen geführt werden über Themen, gerade wie Corona und Ukraine-Krieg. Verschiedene Leute haben verschiedene Vorstellungen, was gut wäre. Andere Meinungen werden dann halt häufig kritisiert mit der Unterstellung, das sei doch böse und die wären selbstsüchtig. Die Lieblosigkeit ist eine dieser Sachen, unabhängig vom Inhalt da, die Art, wie wir miteinander umgehen. Das ist Sünde, das trennt uns von Gott, deshalb musste Jesus als reines und unschuldiges Opfer für uns sterben. Darum geht es geistlich gesehen zu Ostern. Soweit der Hintergrund. Jetzt habe ich 4 kurze Punkte. Anders als man mich kennt. 4 kurze Punkte. Das erste ist der Tod. Es geht ja heute um Tod und Auferstehung. Der Tod ist der erste Punkt. Und wenn ich drüber nachdenke, ich beschäftige mich ja gern mit Geschichte, fällt mir immer auf, unsere Kultur hat ein enormes Problem im Umgang mit dem Tod. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, es ging um Grief Recovery, das heißt Erholung von traumatischen Erlebnissen, zum Beispiel Tod oder Scheidung. Und ich fand es sehr, sehr faszinierend, weil es ein Thema ist, was tatsächlich in unserer Kultur extrem schwierig ist. Ich habe telefoniert vor ein paar Monaten mit einer Bekannten, die erzählte, also mit Mühe die Tränen unterdrücken, dass halt gerade ein enger Angehöriger gestorben wäre. Ich dachte so, was sagt man in dem Moment? Und die üblichen Sachen, die dann einem so in den Kopf kommen, nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, lernte ich dann so, naja, die stürzen sich noch viel tiefer in dieses Elend. nach dem Motto, ja, sei froh, dass du die Zeit mit ihm hattest. Obwohl das natürlich wahr ist, hilft es den meisten Leuten in dem Moment nicht. Früher sagt man noch, der ist jetzt an einem besseren Ort. Viele Sachen, nimm es nicht so schwer, das Leben geht weiter. Das ist sicherlich inhaltlich alles richtig, aber das hilft in dem Moment den meisten nicht. Warum haben wir so ein Problem mit Tod? In früheren Generationen war es so, die Kindersterblichkeit betrug ein Drittel. Das heißt, ein Drittel der Kinder starb, bevor sie 5 Jahre waren. Das heißt, wenn man im Dorf lebte, dann war es normal, dass Familien 6 Kinder hatten und dass von diesen 6 Kindern 2 starben. Bei einem war es mal 1, bei anderen waren es 3 oder 4, aber es war normal, dass Kinder gestorben sind. Jeden Monat starb ein Kind. Das war jedes Mal tragisch, wie auch heute schon, aber es war für die Leute keine Überraschung. Man war nicht schockiert, wenn ein Mensch starb, egal ob Kind oder junger Erwachsener, es war normal. Es gab nicht die tolle Medizin, die wir heute haben. Hygiene war nicht bekannt. Es war normal, dass Leute im besten Alter mit 20, 30 Jahren nach einer kleinen Verletzung, nichts Spektakuläres, starben. Heute wissen wir, es war eine Blutvergiftung, Sepsis. Könnte man heute mühelos behandeln, damals war es halt unklar. Viele Menschen starben, es war allgegenwärtig, dass Menschen starben. Bei uns ist das anders. Überleg mal, wie viele Leute hast du sterben gesehen? Zu wie viel Beerdigung bist du eingeladen worden? Von uns ist ein Nachbar gestorben. Ein Stockwerk höher. Das kriegen wir dann 2 Wochen später mit in einem Aushang. Fand ich ja nett, ansonsten kriegt man es gar nicht mit. Ich wäre gern zu der Beerdigung gegangen, aber man redet nicht drüber. Weil scheinbar es sich nicht gehört. Wir sehen natürlich den Tod regelmäßig im Fernsehen. Insbesondere bei Krimis, da wird dann ganz häufig einer umgebracht. Jemand hat mal gezählt, pro Jahr gibt es nur auf den Hauptkanälen, ich weiß, wir haben 700 Kanäle, Fernsehkanäle in Berlin, auf den Hauptkanälen gibt es 12.000 Krimitote. Also wer von euch regelmäßig Krimis guckt, kann 12.000 davon pro Jahr bewundern. Die werden auch toll dargestellt, große Spannung und pipapo. Reale Tote sehen wir nicht mehr. Als meine Großmutter gestorben ist, ich habe sie nicht mehr zu sehen bekommen. Da war ein geschlossener Sarg. Eine Generation vorher war es noch üblich, dass man am Sarg vorbeiging, um sich zu verabschieden. Das war nicht mehr. Ähnliches bei den Tanten und Onkels, die von mir verstorben sind. Immerhin mein Schwiegervater, der in Polen lebte, den habe ich noch gesehen. Aber er war dann schon im Kühlhaus gewesen. Das heißt, ich habe ihn dann mal berührt. Naja, Kühlhaustemperatur halt, ne? Das hatte jetzt irgendwie nach dem Motto, der Tod ist schon kalt, aber so. Wir haben uns dann davon verabschiedet, die alten Menschen sterben typischerweise in Krankenhäusern. 900.000 Menschen sterben ganz regulär in Deutschland, die meisten in sehr hohem Alter. Und das ist toll, dass unsere Medizin so weit ist. Aber wir kriegen es nicht mehr aktiv mit. Es gibt 9.000 Selbstmorde, auch die kriegen wir nicht mehr aktiv mit. Auch die sind nicht Teil unserer Medienberichterstattung. Ja, es gibt Hungersnöte, 800 Millionen Menschen auf der Welt haben Nahrungsmittelknappheit. Auch das ist häufig kein großes Thema. 2011 eine Hungersnot im Sudan, 260.000 Tote, kein großes Thema in unseren Medien. Ausgeblendet mögen wir nicht, wollen wir nicht. Kriege wie in Äthiopien oder im Jemen werden dann lieber ausgeblendet, mögen wir nicht, wollen wir nicht. Große Ausnahme ist der Ukraine-Krieg, also für unsere ukrainischen Geschwister und Zuhörer, ihr seid was Besonderes für uns. Über euch wird berichtet und das finde ich toll. Ansonsten ist bei uns Tod ein Thema, das wir gerne vermeiden. Und ich glaube, weil wir das so vermeiden, fällt es uns auch schwer, den eigentlichen Mehrwert der Auferstehung zu verstehen, weil wir denken eh nicht drüber nach. Ich entsinne mich, als ich so um die 40 war, meine Kinder waren noch klein, wenn ich an den Tod gedacht habe, aus irgendwie aktuellem Anlass mal, habe ich mich gefragt, ist meine Familie auch finanziell gut versorgt? Ist die Lebensversicherung, die ich abgeschlossen habe, hoch genug? Und wie ist das, wie lange können die davon leben? Pipapo. Ja klar, als Familienvater natürlich ein wichtiges Thema, nicht darum geht es im Leben nicht. Tod ist für uns etwas, was für uns fremd ist, was wir uns im Alltagsleben häufig ausblenden. Und deshalb, glaube ich, fällt es vielen von uns schwer, den Wert der Auferstehung so richtig zu verstehen. Es gibt jedes Jahr eine spannende Umfrage unter den Deutschen. Was sind die wichtigsten Ängste? Man kann mehrere Sachen antworten. Die 20 größten werden ausgewiesen. Unter den 20 größten taucht Tod auf bei Nummer gar nicht. Es geht um Inflation, es geht um persönliche Verarmung, es geht darum, dass es halt vielleicht einen Krieg geben könnte oder es geht vielleicht auch um Terrorismus und dann kommen die nächsten Sachen, die alle mit Geld zu tun haben. Wo man sagen muss, ja, all dies sind natürlich legitime Gedanken, aber halt Tod zählt nicht mehr zu den Top 20 Ängsten, anders als in praktisch allen Kulturen vor uns. Deshalb fällt es uns schwer, also probieren wir uns darauf einzustellen, Tod ist tatsächlich für die meisten Menschen sehr final. Es gibt für die meisten Menschen kein ewiges Leben. Jesus ist gekommen, damit wir ein ewiges Leben haben können. Ich glaube uns tatsächlich, es bringt uns weiter, ab und zu über den Tod nachzudenken. In der Bibel steht, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde. Also ich merke, die Dinge, die mich so umtreiben, der enorme Zeitdruck einiger Projekte bei der Arbeit, zum Teil schlafe ich dann schlecht. Ich wache nachts auf und denke schon über dieses Projekt nach, weil so viel Zeitdruck da ist. Darum geht es im Leben nicht. In einem Jahr wird mich keiner mehr fragen, wie das mit diesem Projekt war und ob es pünktlich abgegeben wurde. Aber mich setzt sowas unter Druck. Worüber ich viel mehr nachdenken sollte, wäre, glaube ich, Tod und wie besonders es ist, dass wir eine Möglichkeit haben für ewiges Leben. Das war Punkt 1, Tod. Punkt 2, Gottes Lamm. Wir haben schon gesehen, eines der Osterthemen ist Gottes Lamm. Nun ist die Frage, was hat es damit auf sich, Gottes Lamm? Das Ganze kommt aus dem zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose gab es den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die Israeliten hatten 400 Jahre in Ägypten gewohnt. Anfangs als Gäste, später als das Volk immer weiter wuchs, als Unterdrückte, dann als Sklaven. Und Gott hat irgendwann gesagt, so Freunde, jetzt hole ich euch daraus. Die Ägypter waren verständlicherweise nicht begeistert von dem Gedanken, dass hier irgendwie 2 Millionen als Sklavenbeschäftigte plötzlich das Land verlassen sollten. Das war finanziell für die nicht attraktiv. Gott hat mehrfach dem Pharao angedroht, wenn ihr das nicht macht, gibt es Probleme. Es gab eine Eskalationsstufe, erst Warnung, da gab es 10 Plagen. Jedes Mal sah der Pharao als Machthaber damals ein, das ist ja ein heikles Ding hier, das geht weit über meine Macht hinaus. Ich sollte das tun, aber immer wenn das Problem vorbei war, hat das wieder vergessen. Kommt mir von uns bekannt vor. Gott hat also das Volk rausgeholt und hat gesagt, es wird jetzt eine 10. Plage geben. Die ist so derartig heftig. Danach wird der Pharao euch gehen lassen. Die 10. Plage war, es kam der Engel des Herrn und hat in jedem Haus die jeweils Erstgeborenen getötet. Und Gott hat dem Volk Israel gesagt, Leute, passt auf, in der Nacht davor schlachtet ein Lamm, holt so viele Leute zusammen, dass sie halt das ganze Lamm an dem Abend aufesst und das Blut des Lammes streicht ihr an die Pfosten eurer Tür. Wenn dieses Blut des Lammes an den Pfosten der Tür ist, dann geht der Engel vorbei und euch passiert nichts. Das Blut dieses Lammes rettet bei euch Leben. Das Wort Passa, auf Englisch Passover, kommt daher, dass der Engel an der Tür vorbeigeht. Im Englischen schön zu sehen, he passes over. Das heißt, der Engel geht vorbei. Ihr werdet ungeschoren davonkommen, wenn ihr dieses Blut des Lammes an eurer Tür habt. Das Blut des Lammes schützt euch vor dem Tod. Der Auszug aus Ägypten, der tatsächlich nach dieser Nacht dann stattfinden konnte, ist der Beginn der Geschichte des Volkes Israel. Davor waren sie halt unterdrückte Sklaven, plötzlich waren sie ein Volk, entwickelten eine eigene Identität, eine eigene Kultur. Zogen zum Berg Sinai, bekamen die 10 Gebote etc. In jener Nacht sollten die Israeliten dann ungesäuertes Brot backen. Auch hier viel inhaltliche Übertragung. Ungesäuert steht für ohne Sünde. Sie sollen das Lamm schlachten. Lamm steht für unschuldig. Rein, Lamm ist halt ein junges Tier, makellos. Und sie sollten danach jedes Jahr dieses Fest feiern, um daran zu denken, auch indem sie Lämmer geschlachtet haben, um daran zu denken, was Gott für sie getan hat und wie wichtig das Lamm hier gewesen ist. Und in Jesaja 53 wird die ganze Geschichte näher beschrieben, beziehungsweise geht es sehr intensiv um das Lamm Gottes. Also Jesaja 53, Abvers 1. Aber wer glaubt dem, was verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Missetat und Sünde wegen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Da ist das Lamm. Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Das Kapitel ist toll, es geht hier um Jesus. Und dies ist unsere Überleitung zum Abendmahl. Danach kommt die Auferstehung. Beim Abendmahl geht es darum, an Jesus zu denken. An Jesus, der für uns gestorben ist, der halt all diese Dinge auf sich genommen hat. All das Leid über 30 Jahre lang, von Krankheiten geplagt, von Menschen verachtet, von Menschen ausgegrenzt, weil er halt Dinge gesagt hat, die denen nicht gefielen. Für Jesus können wir dankbar sein, Jesus für uns gestorben. Lass uns daran denken, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Wir beten. Jesus, danke, dass du für uns gekommen bist, dass du bereit warst, auf der Erde 30 Jahre zu leben, all die Dinge mitzumachen, die Menschen einander antun und dabei nicht zu sündigen, nicht zurückzuschlagen, wenn du beleidigt wurdest, nicht aggressiv zu sein, dass du uns vorgelebt hast, wie wir leben können, dass du bereit warst, einen üblen, einen furchtbaren Tod zu erleiden, damit wir bei Gott sein können, damit unsere Sünde vergeben sein kann. Danke für dein Blut, das wir im Abendmahl symbolisch zu uns nehmen, und für deinen Leib. Wir beten im Namen Jesu. Amen. So, wir beenden das Abendmahl und kommen zum Auferstehungsteil. Die freudige Botschaft, Jesus ist nicht tot geblieben. Jesus ist zurückgekommen. Der Grund, dass wir von Sünde befreit bei Gott sein können. Die Auferstehungsgeschichte in Matthäus Kapitel 28 ab Vers 1. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat herzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich hab's euch gesagt. Eine Stelle mit sehr, sehr vielen Informationen. Die Situation ist die Frauen kommen, um Jesus einzubalsamieren, was natürlich während des Sabbats damals nicht ging. Sie kommen also zu diesem Grab. Die Gräber waren damals nicht in den Boden geschaufelt, sondern aus Felsen gehauen. Jesus liegt also in diesem Grab. Ein riesiger Stein ist davor gewälzt. Etliche Zentner froren. Die Frauen kommen dahin und sagen: Wie kriegen wir diesen Stein da weg? Wir haben jetzt keine Wagenheber, schweres Gerät, irgendwie, wie kriegen wir diesen Stein weg? Und Gott löst das Problem für sie. Es kommt ein Engel vom Himmel, ein erschütterndes Ereignis, der kommt vom Himmel und rollt diesen Stein weg. Die Frauen hatten jetzt irgendwie keine Ahnung, wie sie das Problem lösen wollten. Gott löst das Problem, es kommt dieser Engel und er sagt den Frauen: Jesus ist auferstanden. Und da ihr offensichtlich die Schwierigkeiten habt, das zu glauben, Jesus hat es mehrmals angekündigt, aber da ihr Schwierigkeiten habt, das zu glauben, ihr habt doch gesehen, dass Jesus Tote auferweckt hat, aber es fällt euch schwer, das ist okay, kommt her. Ihr müsst keine Angst haben, kommt her, guckt euch mal an, da hat er gelegen. Ihr müsst euch jetzt nicht wundern. Ach übrigens, falls ihr glaubt, jemand hätte den geklaut, die Wachen stehen noch davor, also hier hat keiner Jesu Leichnam geklaut. Die Pharisäer haben zugesehen, dass da extra Wachen vorstanden, damit eben das nicht passieren könnte. Und der Engel sagt, hier schaut, ihr habt da eure Zweifel, kein Stress, schaut, da hat er gelegen. Ich glaube, für uns in unserer Kultur ist das gut, weil schon als ich klein war, hat man gesagt, ja, das ist alles ja witzige Geschichtchen, das ja alle gerne glauben, wenn du lustig bist. Wir als Wissenschaftler wissen, das kann alle gar nicht sein. Wir als Wissenschaftler wissen, das geht gar nicht. Der Jesus ist nach der Bibel von einer Jungfrau geboren worden, vom Heiligen Geist gezeugt und dann ist er gestorben und auch wieder auferstanden. Das kannst du ja alle gerne glauben, wir als Wissenschaftler wissen. Nun bin ich ja mittlerweile selbst Wissenschaftler, habe auch etliche Jahre an der Uni gearbeitet und schaue mir das jetzt an und da ich ja weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet, denke ich so, interessant. Wenn ich mit solchen Leuten heute rede, frage ich dann gern zurück, sag mal, ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau in Amerika, die wurde schwanger von einem Mann, der war schon tot. Den hat sie nie getroffen, der war schon tot, ein Jahr bevor sie schwanger wurde von ihm. Glaubst du sowas? Dann sind die Leute meistens verwirrt, sagen, ja, das war so ein Nobelpreisträger, da war eine Frau, die wollte gern von dem ein Kind haben. Die hat Samen gespendet, eine Samendatenbank. Ein Jahr später hat sie diese Samen bekommen und ist davon noch tatsächlich schwanger geworden. Man nennt das künstliche Befruchtung, ist eine super geniale Technologie. Ich kenne einige Ehepaare, für die das fantastisch war, so ein Kind zu bekommen. Verheiratetes Ehepaar, wo das halt auf einem normalen Weg nicht klappte. Künstliche Befruchtung. Für uns eine geniale Technologie. Hat Jahrzehnte gedauert, sowas zu entwickeln, bis es funktioniert hat. Heute schon fast alltäglich. Niemand heutzutage hat Schwierigkeiten zu glauben, dass es sowas wirklich gibt. Weil man kann Leute befragen, bei denen das tatsächlich schon funktioniert hat. Niemand hat Probleme zu glauben, dass es möglich ist, dass jemand schwanger wird von einem Menschen, der längst gestorben ist und den sie noch nie gesehen hat. Das offensichtlich ist kein Problem, wenn da in der Bibel steht, ja, also Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist, dann will man mir erzählen, das sei unwissenschaftlich. Unwissenschaftlich sicherlich zu glauben, ja, auf ganz natürlichen Wege, ohne dass da jemand eingegriffen hätte, sei das passiert. Genau, da sagt die Bibel, genau, sehr richtig, das ist nicht passiert, Gott hat hier eingegriffen. Heutzutage würden wir sagen, wir haben die Technologie, um sowas hinzubekommen. In heutigem Jargon hatte Gott die Technologie, um sowas zu machen. Das ist vielleicht ein etwas frivoles oder abwertendes Wort dafür. Gott hat die Möglichkeiten, sowas zu machen. Das ist kein normaler, natürlicher Prozess. Das passiert nicht jede Woche. Gott hat hier eingegriffen. Es gibt viele solche Beispiele. Die Leute wollen mir sagen, es ist doch absurd. Jesus soll übers Wasser gelaufen sein. Das geht gar nicht. Vielleicht lagen da Steine im See. Ja, vielleicht. Wenn man dann fragt, glaubst du, dass es möglich ist, dass ein Gegenstand, der über 100 Tonnen wiegt, einfach so anfängt zu schweben, weil ein Mensch das will? Denken die Leute gleich an Yoda, der dann halt so diesen Flieger da aus dem Sumpf zieht. Ja, aber das ist natürlich auch ein Märchen vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Aber ist sowas möglich? Dann sagen wir wieder, Leute, die meinen im Namen der Wissenschaft, das ginge gar nicht. Noch hier würde die Bibel sagen, sehr richtig, das geht nicht einfach so. Du brauchst jemanden wie Gott, der da eingreift. Wir Menschen haben die Magnetschwebebahn erfunden. Tatsächlich drückt jemand auf den Knopf und plötzlich fängt ein 169 Tonnen schwerer Zug an zu schweben. Uns ist das möglich mit unserer Technologie und wir finden das gar nicht komisch, dass das mit unserer Technologie möglich ist. Im Gegenteil, wir finden das super. Ich finde das auch super. Das beweist aber, dass es nicht komisch ist, wenn Gott das auch kann, sondern wenn es so einen Gott gibt, dann wird er das wohl mühelos können. Also das Thema, ist das eigentlich glaubwürdig mit dieser Auferstehung? Nun, wissenschaftlich spricht nichts dagegen, wenn es einen Gott gibt. Natürlich haben viele Leute schon damals gesagt, nee, also der war schon ein Problem, als er gelebt hat, jetzt ist es noch schlimmer. Wir glauben nicht, dass der auferstanden ist. Drei Probleme dazu. Das eine ist, in Johannes 19,34 lesen wir, dass als die Römer testen wollten, ob er denn jetzt tot ist, hat ihm ein Soldat eine Lanze ins Herz gestochen und es kam Blut und Wasser raus. Wasser kommt raus, wenn das Blut schon angefangen hat, also die Blutkörper sie abzusetzen, sprich medizinisch eindeutiges Zeichen, der ist wirklich tot. Das ist das Erste. Das Zweite, die Wachen, es standen Wachen vor diesem Grab, um zu verhindern, dass der Leichnam gestohlen wird. Also tatsächlich, da ist nicht einfach jemand gekommen. Großer Stein lag auch noch davor. Und zum Dritten, 1. Korinther 15, Vers 6 lesen wir, 500 Leute auf einmal haben Jesus gesehen. Also, Es war jetzt nicht so, dass man sagen musste, oh nein, es kann ja gar nicht sein, das war, da hat jemand geschummelt, Mausch gemacht, pipapo. Offensichtlich nicht. Offensichtlich ist dies nicht unwissenschaftlich. Wenn es einen Gott gibt, ist das völlig normal. Ich persönlich glaube, es gibt diesen Gott. Viele Leute sagen, sie hätten wissenschaftliche Gründe, das zu bezweifeln, muss ich als Wissenschaftler sagen. Ich glaube, vieles davon sind vorgefasste Meinungen, wie es wäre nicht möglich, dass Jesus auf dem Wasser läuft. Tja, wenn man da eben eingreift, so wie wir das mit Magnetschwebebahn tun, ist es durchaus möglich. Also von dem her, Auferstehung durchaus real, auch nicht einfach so von der Hand zu wischen. Also an die Auferstehung zu glauben, ist nichts Irrationales. Das erste Problem unserer Kultur, auch für die Frauen damals ein Problem, die haben das wesentlich schneller hinbekommen, weil es für sie auch nicht so eine Riesenhemmschwelle war, sich an den Gedanken zu gewöhnen, das geht wirklich. Hatte Jesus ja auch vorausgesagt. Kaum sagt es der Engel diese, ah ja genau, stimmt, hat er mehrmals gesagt. Der Engel hat für die Frauen hier vier Sachen, die er ihnen sagt. Das erste ist, habt keine Angst. Dies ist eine gute Nachricht. Ihr müsst euch nicht fürchten, weil hier irgendwas passiert, was weit übernatürlich ist, wo er sagt, das überschreitet völlig unser Verständnis, das überschreitet alles, was wir an Möglichkeiten kennen. Hier sind Kräfte am Wirken, die gehen weit über das hinaus, was uns geheuer ist. Und der Engel sagt, habt keine Angst. Ich glaube, für uns ist das auch eine gute Botschaft, weil wir haben viel Angst, wir haben viel Zorn in uns, gerade der Krieg, davor auch Corona, hat uns gezeigt, wie wir in vielen Bereichen doch sehr ohnmächtig sind. Und der Zorn darüber, die Ungerechtigkeit zu sehen, die in der Ukraine passieren, ist da. Und natürlich die Angst zu sagen, wie geht das weiter? Was können wir hier machen? Artet das jetzt noch weiter aus? Gibt es Eskalationen davon? Die Angst ist da und Jesus sagt, habt keine Angst. Gott hat Probleme im Griff. Sei es der Tod oder seien es große Steine vor einem Grab. Das zweite war, Jesus ist auferstanden. Das, was ihr euch nicht vorstellen könnt, das, was so weit jenseits eures Denkhorizontes war, das, was ihr kaum zu hoffen gewagt habt. Die Machthaber haben ihn umgebracht und Jesus kommt einfach zurück und sagt ihnen, eure Methoden, da stehe ich drüber. Ihr habt Angst vor dem Tod, da stehe ich drüber. Ihr habt gesehen, wie Kinder eurer Freunde gestorben sind, wie eure Angehörigen gestorben sind. Ihr wisst nicht, was mit denen passiert. Jesus steht da drüber und sagt ihnen, ich bin von den Toten auferstanden und ihr könnt auch von den Toten auferstehen. Jetzt nicht physisch, sondern halt, es gibt für euch ein zweites Leben, wenn ihr Christen seid. Das, was den Menschen damals die meiste Angst gemacht hat, der Tod, weil sie ihn alltäglich gesehen haben, war für Jesus etwas, wo er sagen konnte, guck, ich habe den Tod besiegt und ihr könnt davon profitieren. Das war die freudige Botschaft für die Frauen damals, nämlich dies ist die Revolution schlechthin. Der Tod ist besiegt, ihr müsst keine Angst mehr haben. Das dritte, überzeugt euch selbst. Wie gerade schon ausgeführt, die hatten Schwierigkeiten, sowas zu glauben. Und der Engel sagt, überzeugt euch selbst, guckt es euch an. Vielleicht ist dir für die Zuschauer Christentum fremd und du sagst, alles merkwürdig, weiß nicht. Beschäftige dich damit, komm auf uns zu, du siehst auf YouTube diese E-Mail-Adresse, komm auf uns zu, wir führen dich gern mehr in diese ganze Thematik ein, zeigen, warum wir das glauben, was da drin steht, worum es da wirklich geht, wie Gott sagt, wie wir die Probleme von uns selbst und von der Gesellschaft anpacken sollten. Und als viertes, was der Engel den Frauen sagt, lauft los und sagt es den anderen Jüngern, geht zu den Jüngern, und berichtet mal, was ihr hier erlebt habt. Die Jünger sind noch in Jerusalem, das ist nicht wahnsinnig weit weg. Geht dahin und sagt ihnen Bescheid. Ich glaube, für uns als Christen ist das auch eine gute Nachricht, nämlich, oder eine gute Aufforderung, redet mal mit anderen Leuten drüber. Das ist eine tolle Message, auf gut Neudeutsch. Das ist eine tolle Message. Es gibt andere Lösungen für die Probleme in der Welt, als wir glauben. Die wir nicht mit Zorn bewältigen oder mit Aktivismus, mit schlauen Plänen dann auch nicht. Gott hat Lösungen für unsere Welt, die wir kennenlernen können. Wir haben eine Nachricht, die ist klasse. Gandhi sagte mal, ihr Christen, ihr habt die beste Botschaft der Welt. Wenn ihr die jetzt auch noch vorleben würdet, das wäre super. Aber die Botschaft, die wir haben, ist die beste der Welt. Gott kann Probleme lösen, sei es ein schwerer Stein, sei es der Tod. Wir fühlen uns häufig ohnmächtig, Gott hat für all diese Dinge Lösungen und die Grenzen unseres Denkens sind zu eng. Der Engel hat ihnen aufgezeigt, Leute, das, was ihr euch nicht vorstellen könnt, ist für Gott keinerlei Schwierigkeit. Und das ist die Nachricht von Ostern für uns. Es gibt einen Sieg über den Tod. Es gibt für uns die Chance, ein ewiges Leben zu haben. Es gibt für uns die Chance auf eine Beziehung zu Gott, weil Jesus für uns gestorben ist. Damit frohe Ostern und Gott sei die Ehre. Applaus